ARD.
Man hat überall nur noch Blaulicht gesehen, weil sämtliche Rettungsmittel aus dem Landkreis und auch aus angrenzenden Landkreisen alarmiert wurden. Das ist natürlich auch für einen selbst, auch wenn man vielleicht gerade was geschafft hat, was auch kritisch war, trotzdem noch ein Gänsehautmoment. Also mir läuft auch jetzt noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich davon berichte.
Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Tada, hier sind wir. Hallihallo und herzlich willkommen zu Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Die zweite Staffel beginnt. Heute ist Premierentag. Wir freuen uns sehr. Ab jetzt jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und wir haben nicht nur spannende Einsätze, wir haben auch eine Menge Service im Gepäck. Heißt, wir versorgen euch mit Wissen, das Leben rettet. Jede Woche eben eine neue Folge. Ich bin nicht alleine. Wir haben die Zeit genutzt und haben hier und da an den Stellschrauben gedreht und noch ein bisschen was verändert. Wir haben uns bestens vorbereitet. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Torben Hildebrand, Reporter beim NDR und Feuerwehrfreund, und Theresa Balzer. Hallo Theresa.
Hallo Torben, hallo zusammen.
Ja, Theresa und ich führen euch durch die zweite Staffel. Und vielleicht habt ihr schon in der Vorstellungsfolge gehört, wer Theresa so ist und was sie den ganzen Tag so macht. Die haben wir ja schon mal vorher losgeschickt, diese Folge. Aber Theresa, um dich noch mal ein bisschen vorzustellen, wer bist du?
Ja, ich bin freiwillige Feuerwehrfrau aus Brome und ich bin in Einsätzen wie dem Löschangriff unter Atemschutz bis hin zur Menschenrettung beim Verkehrsunfall unterwegs und ich freue mich dabei zu sein
hier. Die Frau für alle Lebenslagen.
Und Action.
Action und Fachwissen, ein super Mix. Ich freue mich sehr, dass du ja meine Partnerin in der zweiten Staffel bist. Das wird toll.
Vielen Dank, Tom.
Und wir legen heute gleich los mit einem Kracher-Einsatz. Und zwar begrüßen wir Steffen Hergert aus Nordhessen, genauer gesagt aus dem Ort Frankenberg. Und er hat einen, ja, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, krassen Einsatz mitgebracht. Hallo, Steffen.
Hallo, guten Tag.
Hallo, Steffen. Hallo.
Bevor wir zu deinem Einsatz kommen, vielleicht noch mal so ein bisschen, um dich kennenzulernen. Wie lange bist du schon in der Feuerwehr?
Mit 14 bin ich eingetreten, sprich, das sind jetzt 23 Jahre.
Also in die Jugendfeuerwehr?
Genau.
Dann ein bisschen Jugendfeuerwehr gemacht?
Genau. Ausschlaggebend war für mich damals, wir hatten ein großes Modehaus in Frankenberg, was abgebrannt ist. Und das fand ich so interessant, dass ich dann gesagt habe, da möchte ich auch mal vorbeischauen. Und habe somit dann bei der Jugendfeuerwehr angefangen.
Und heute hast du einen ganz besonderen Einsatz mitgebracht. Wir sprechen über einen Krankenhausbrand in Frankenberg. Vielleicht nimmst du uns erst noch mal ein bisschen mit nach Frankenberg. Ich habe es vorher noch nicht gehört, aber erzähl uns mal ein bisschen, wo lebst du und wie lebst du mit diesem Krankenhaus?
Ja, Frankenberg relativ historisch und auch doch relativ idyllisch, weil die Anbindungen an Autobahnen sehr weit entfernt sind. Man muss sagen, wir liegen in der Nähe eines Naturschutzgebiets, den Kellerwald, und somit ist es sehr, sehr ländlich geprägt. Frankenberg hat die Kernstadt ca. 12.000, 13.000 Einwohner in die Richtung und mit den Ortsteilen sind wir irgendwie bei 18.000, 19.000 Einwohnern.
Und genau. Ihr habt ein Krankenhaus tatsächlich.
Und wir haben ein Kreiskrankenhaus, genau.
Es ist der 31. Oktober 2024, Halloween. Draußen ist es schon dunkel, Kindergruppen ziehen durch ein Wohngebiet. Auch bei Steffen haben die ersten Kinder schon geklingelt, um Süßigkeiten einzusammeln. Der Feuerwehrmann steht in der Küche und trägt seine 3 Monate alte Tochter auf dem Arm, als der Alarm geht. Eine Brandmeldeanlage, kurz BMA, hat ausgelöst. Nichts Ungewöhnliches, eigentlich.
Ich hatte aber irgendwie ein sehr, sehr ungutes Gefühl, als unser Pager ging und habe dann einfach meine Tochter, weil meine Mutter neben mir stand und meine Frau eigentlich weg wollte, einfach ihr in die Hand gedrückt und bin dann losgefahren. Und auf dem Weg, ich habe circa 2, 2,5 Kilometer bis zur Feuerwehr oder bis zur Feuerwache, wurde dann kurz bevor ich dort eingetroffen bin, eine Erhöhung der Alarmierungsstufe veranlasst, weil dann schon bestätigt wurde, dass entsprechend dort etwas brennen soll im Krankenhaus.
Kommen wir nochmal kurz zu dem Meldetext zurück. BMA, wenn man das klassisch liest, ist immer eigentlich eher so, okay, gut, man fährt mal kurz raus, eine Bewegungsfahrt. Du sagst jetzt aber, okay, ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. War das so der 6. Sinn des Feuerwehrmanns oder was hat da gekickt?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dort einen 6. Sinn habe. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie ein unfassbar schlechtes Gefühl an dem Tag.
Mhm. Genau. Gibt es manchmal für mich als Außenstehenden, gibt es manchmal so Tage, dass du sagst, Alter, heute habe ich es im Gefühl, heute kann was passieren oder heute fühle ich mich nicht gut?
Also ich muss tatsächlich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich stehe morgens auf und denke so, oh, Heute wird irgendwie ein Alarm. Das ist ein Mini-Moment und dann tatsächlich passiert es auch. Deswegen sage ich, der klassische sechste Sinn des Feuerwehrmanns irgendwie.
Quasi mit Eintreffen am Feuerwehrhaus ging der Pager ein zweites Mal. Da stand dann Stichwort Erhöhung auf F3Y. Das ist quasi eine der größten Kategorien, die wir in irgendeiner Art und Weise für Gebäude haben können mit Menschenleben in Gefahr.
Genau, dafür dann das Y, ne? Menschenleben in Gefahr, ja.
Und F3 ist Feuer, Stufe 3 ist also was anderes als F1, Mülleimer brennt.
Ganz genau, genau, ganz genau. Das ist der Moment gewesen, in dem wir dann gesagt haben, jetzt ist wirklich etwas.
Das muss schon was Ernstes sein, ne?
Dann rauf auf die Autos.
Das erste Löschfahrzeug ist schon besetzt gewesen und vom Prinzip 2 Sekunden vor uns dann entsprechend hat dann ja die Halle verlassen. Wir teilen uns nicht am Anfang ein, sondern wir schauen, die meisten wissen, wer welche Funktionen hat oder wer welche Qualifikation hat und dementsprechend setzt man sich auf die Fahrzeuge. Es gibt natürlich eine Alarm- und Ausrückeordnung, da kann man dann ablesen, welches Fahrzeug fährt für welches Stichwort als allererstes. Es waren halt schon einige vor mir da und somit war das erste Auto schon besetzt und ich habe mich dann auf den Fahrzeugführerplatz der Drehleiter gesetzt.
Was ist in deinem Kopf vorgegangen auf dem Weg zum Krankenhaus, wenn du weißt, okay, Krankenhaus, das ist halt auch nochmal ein anderes, eine andere Liga als ein Einfamilienhaus, weil du ja weißt, da sind kranke, vielleicht bettlägerige Menschen drin, ne?
Vom Prinzip denkt man eigentlich über alles Mögliche nach. Was erwartet uns, wenn wir ankommen? Wo stellen wir uns auf? Durch die Hanglage des Krankenhauses beispielsweise gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte, die man anfahren müsste. Und das sieht man natürlich am Anfang nicht, wo man genau hin muss. Und somit gehen einen sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und man muss aber erstmal sich den Überblick verschaffen, dann ausloten, wo beispielsweise die Drehleiter am besten platziert ist am Anfang.
Dieses Krankenhaus ist bei euch ein besonderes Krankenhaus, ne? Das ist jetzt kein Neubau einfach zu überblicken, sondern das ist eng und verschachtelt und alt und neu und alles zusammengewürfelt.
Ganz genau. Wir reden da über ganz unterschiedliche Bauabschnitte, teilweise Abschnitte, die heißen Altbau, dann gibt es aber auch Abschnitte, die heißen Uraltbau, um, ja, ich sag mal, das bestmöglich zu beschreiben. Sehr verschachtelt, sehr undurchsichtig tatsächlich, auch auf welcher Ebene man sich da im Moment befindet. 2 Seiten von 4 Seiten sind irgendwie zugänglich, weil der Rest quasi durch Berg und Abhang entsprechend geprägt ist, ja.
Und als du ankommst an der Einsatzstelle, was für ein Bild war das?
Mein Bild war ausschließlich, dass ich das Löschfahrzeug gesehen habe, plus 1, 2, 3 von den Hausmeistern, die tatsächlich direkt auf uns zugestürmt kamen, um uns zu bestätigen, dass es brennt und wo ungefähr.
Es brennt in einem Patientenzimmer auf der Seite zum Hang, schwer zugänglich. Steffen und ein Kamerad laufen zur Brandmeldezentrale. Die Anlage sollte eigentlich bei einem Notfall die benötigten Informationen ausdrucken. Doch der Drucker streikt. Nur die aufgewühlten Hausmeister können jetzt weiterhelfen.
Und natürlich haben die versucht, dass wir den Leuten so schnell wie möglich helfen. Weil auch an gewissen Fenstern Personen standen. Und es gibt so einen Einsatz, ich sag mal Grundsatz, der besagt, wenn man irgendwo eine Person an einem Fenster stehend auffindet, dann lässt man die nicht mehr alleine. Und somit haben wir dann unter anderem die Hausmeister dafür verwendet, zu sagen, du bleibst jetzt bitte bei der Person und redest der gut zu, weil sonst wäre ich jetzt persönlich als, naja, Fahrzeugführer von der Drehleiter eingespannt gewesen und hätte mein Fahrzeug nicht mehr platzieren können.
Steffen versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Wie können die Einsatzkräfte ins Gebäude gelangen? Wo kann die Drehleiter stehen? Aus dem Haupteingang dringt schon Rauch. Die Einsatzkräfte beschließen, sich aufzuteilen. Die einen sollen versuchen, über den Haupteingang des Krankenhauses zum Feuer und zu den Patienten zu gelangen. Die anderen verschaffen sich direkt Zutritt von außen.
Die Drehleiter haben wir dann unterhalb dieses, ich sag mal, Brandgeschosses entsprechend platziert, um darüber einen zweiten, ich sag mal, Angriffsweg zu schaffen, weil wir ja gehört hatten, dass in diesem Geschoss mehrere Personen in irgendeiner Weise in ihren Zimmern eingeschlossen waren. Und um dort schnellstmöglich hinzukommen, wie gesagt, auf der einen Seite war diese Hanglage, da konnte keine Steckleiter aufgestellt werden oder auch keine Drehleiter, hatten wir dann gesagt, dann gehen wir über einen Balkon, der in diese Richtung montiert war, beziehungsweise in der Gebäudestruktur eingelassen war, gehen wir dann darüber vor. Ich habe dann ein zweites oder ein erstes Löschfahrzeug für meinen Bereich, weil ich für diesen Zeitpunkt dann den Abschnittsleiter übernommen habe, zugeordnet bekommen und hatte somit einen Angriffstrupp zur Verfügung. Der zweite kam leider nicht ganz zusammen, weil nur noch ein Atemschutzgeräteträger auf dem Löschfahrzeug weiter zur Verfügung stand. Ich hatte dann aber beschlossen, diesen ersten Angriffstrupp über die Drehleiter ins erste Obergeschoss vorgehen zu lassen, um dann Menschenrettung durchführen zu lassen.
Jetzt kommen wir schnell zu deiner Funktion nochmal. Abschnittsleitung. Wann bildet man Abschnitte, beziehungsweise wann hat man eine Abschnittsleitung? Das ist...
Genau, also vom Prinzip hatten wir uns darauf verständigt, dass wir oben einen Zugang haben, diesen Haupteingang, wo wir einen Abschnitt gebildet hatten, weil wir natürlich nicht genau wussten, wie weit der Weg zum Brandraum ist und wie viele Personen möglicherweise zu retten sind. Und dann haben wir, weil das einfach örtlich doch relativ weit auseinander ist und man auch keinen Sichtkontakt hat, gesagt, wir machen einen zweiten Abschnitt im unteren Bereich, dort, wo wir die Drehleiter einsetzen.
Das heißt, es sind Einsatzabschnitte, ne? Mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten,
genau.
Um es zu sortieren.
Um eine Struktur reinzubringen und dass nicht jeder mit jedem etwas absprechen muss, weil dann würde das im totalen Chaos ausarten.
Das heißt, du platzierst die Drehleiter, genau. Der Angriffstrupp soll rein?
Genau, der Angriffstrupp soll über die Drehleiter vorgehen. Und zu dem Moment stellen wir dann leider fest, dass die Drehleiter einen technischen Defekt hat. Das heißt, sie ließ sich nicht mehr drehen, sondern nur noch aufrichten und ausfahren.
Und das habt ihr tatsächlich erst an der Einsatzstelle festgestellt oder war das vorher irgendwie schon mal ersichtlich oder?
Tatsächlich erst an der Einsatzstelle. Vorher hat sie funktioniert, genau.
Das ist das Zweite, was nicht funktioniert, ne? Erst dieser Drucker in der Brandmeldezentrale, dann die Drehleiter. Da höre ich wahrscheinlich den einen oder anderen Fluch bei euch oder fassungsloses Kopfschütteln. Was ist denn hier heute los, oder?
Ja, wobei man natürlich so fokussiert ist, dass man dann einfach versucht, in Lösungen zu denken. Wie kann ich das jetzt umgehen, beziehungsweise was kann ich mir für eine Alternative jetzt einfallen lassen, um trotzdem zum Erfolg zu kommen. Wir waren dann trotzdem noch in der Lage, die Drehleiter entsprechend ein bisschen auszufahren, haben sie an das Balkongeländer gefahren und der Angriffstrupp von diesem ersten Löschfahrzeug, was dann in meinem Abschnitt zur Verfügung stand, den habe ich über die Drehleiter auf den Balkon zum Vorgehen in den Flur geschickt. Tatsächlich dachten wir auch zu dem Moment, die Balkontür lässt sich öffnen. Das war aber nicht der Fall. Die Balkontür war verschlossen und konnte nur mit einem Ident-Key geöffnet werden, der uns aber leider nicht zur Verfügung stand. Und somit mussten so eine zweigeteilte Balkontür, ein Fenster im unteren Bereich, ein Fenster im oberen Bereich, erst noch diese Scheibe entsprechend entfernt werden.
Dieser Ident-Key, das ist wie so eine Personalzugangskarte, richtig?
Ganz genau.
Ah, okay, gut.
Mit einer Axt schlägt der Trupp auf die Scheibe ein. Es ist Sicherheitsglas. Das Team braucht mehrere Anläufe, um ein gerade mal 50 cm großes Loch in die Tür zu schlagen. Als die Kräfte schließlich hindurchkriechen können, versuchen sie, die Tür von innen zu öffnen. Doch auch dafür benötigen sie die Zugangskarte. Der einzige Zugang ins Gebäude bleibt das Loch in der Scheibe. Doch immerhin, der Trupp ist drinnen und steht in einem komplett verrauchten Flur.
Null Sicht. Also man hat die Hand tatsächlich in 10 Zentimetern Entfernung nicht erkennen können. Es war wirklich komplett dunkel, weil so stark verraucht. Der gesamte Flur war bis in den letzten Winkel verraucht.
Wie geht dieser Trupp dann vor? Die krabbeln durch dieses Loch und sind auf dem Boden. Das habe ich ja gelernt. Ihr geht auf dem Boden vor, wenn ihr in ein Gebäude reingeht, wo man nicht gucken kann. Ihr robbt euch Meter für Meter nach vorne, ne?
Genau, in dem Fall auf den Knien vorgehend, den Schlauch mitführend, um dann an irgendeiner Wand, in dem Fall hatten sie sich für rechte Handsuche entschieden, also man geht dann auf der rechten Seite der Wand entlang, um sich vorzutasten, entweder zu vielleicht Personen, die man im Flur vorfindet oder Türen, die man öffnet, um zu schauen, was sich dahinter verbirgt.
Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, Steffen, warum gehen wir im Kriechgang vor?
Zum einen natürlich, weil grundsätzlich im unteren Bereich die Sicht tendenziell besser ist. Klar, Rauch sammelt sich unter der Decke oder die Verrauchung ist dort höher oder stärker. Und die Temperatur natürlich, die sich auch immer oben sammelt und unten entsprechend etwas kühler ist dann.
Und unten wahrscheinlich auch, weil dann bist du unten und kannst nicht mehr stürzen und stolpern, oder? Oder ist das jetzt laienhaft von mir so gedacht?
Kann
oder?
Man als zusätzlichen Punkt, glaube ich, nehmen, ne? Dass man sich vortasten kann und umgestürzte Balken oder was auch immer da im Weg liegen kann, kann man langsam ertasten, als wenn man wirklich mit schwerem Gerät darüber stolpert dann, ja.
Und ist dieser Schlauch, ist da eigentlich schon Druck drauf? Ist da schon Wasser dran in dem Zeitpunkt oder ist der noch schlaff und gut zu handeln?
Nein, tatsächlich, dadurch, dass der Bereich ja schon so massiv verraucht war und der Trupp das ja auch gesehen hat, als er die Scheibe geöffnet hat, haben die natürlich auch bis dahin schon, bis ans Strahlrohr schon Wasser geben lassen, um dann auch mit einem gefüllten Schlauch vorgehen zu können, falls sie durch irgendeine besondere Situation dann auch überrascht werden.
Letztendlich schwer und hart, den voranzukriegen, den Schlauch, aber die Versicherung, ne? Letztendlich.
Deine Lebensversicherung.
Dann, genau, ja. Wenn man überrascht wird.
Ja, genau. Und auch der Rückzugsweg, der dadurch gekennzeichnet wird.
Ah, das hab ich mir noch nie die Gedanken gemacht. Stimmt, wenn du den Schlauch dabei hast, weißt du den Weg wieder raus.
Genau.
Okay. Genau. Du bist immer noch unten.
Ich bin immer noch unten, immer noch der Abschnittsleiter für diesen Bereich, genau.
Mhm. Was hörst du dann von oben?
Ich habe in dem Moment erstmal noch die Person, die Atemschutzgeräteträger war, auf diesem Löschfahrzeug noch ausstatten lassen. Habe ich gesagt, du rüstest dich schon mal aus mit Atemschutz und gehst auf dem Balkon vor, um dort die anderen im Zweifel mit Schlauchmanagement oder dem Nachführen des Schlauchs in diese kleine Öffnung zu unterstützen. Der hat mir dann wiederum, beziehungsweise ich hatte es in dem Moment über Funk gar nicht gehört, dann mitgeteilt, dass dieser Angriffstrupp, der schon reingegangen ist, sich verloren hat. Das heißt, die sind auf den ersten 4 Quadratmetern, haben die sich schon aufgrund der massiven Verrauchung nicht mehr gesehen und auch nicht mehr ertasten können. Und somit hat der Kamerad, der auf den Balkon dann vorgeschickt wurde, hatte einen der Trupppartner wieder rauskommen sehen, mit dem gesprochen, und der hat gesagt, ich habe meinen Trupppartner verloren. Und somit hat er dann direkt eine Mayday-Meldung abgegeben. Und ja, da wusste ich dann, jetzt wird es wirklich kritisch.
Der Trupp ist vorgegangen, hat sich drinnen verloren. Also Worst Case ist eigentlich schon eingetreten. Unten, dazu müssen wir sagen, wir haben beim AGT-Trupp, es muss grundsätzlich eigentlich immer ein zweiter Sicherungstrupp gestellt werden. Und es war nur einer da. Also du wusstest, dir fehlt quasi ein Mann. Dann wird noch die Mayday-Mayday-Meldung abgesetzt. Jetzt musst du nochmal erklären, was Mayday-Mayday-Mayday heißt.
Genau. Man muss sagen, wir wussten, es sind sehr, sehr viele Einheiten nachalarmiert worden. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Feuerwehren, die schon auf der Anfahrt waren, die dann auch noch weitere Atemschutztrupps mitbringen. Das war der Grund, weshalb ich entschieden habe, den ersten Trupp auch schon reinzuschicken. Bei der Mayday-Meldung, die setzt man eigentlich nur ab, wenn man sich in irgendeinem medizinischen Notfall, in vielleicht wie hier in dem Fall, verloren hat oder wenn der Trupp in irgendein Problem geraten ist, was vorher nicht vorhersehbar war. Jetzt gab es die weitere Herausforderung, dass der Funk von innen nicht nach außen in diesem Gebäude gegangen ist und umgekehrt auch nicht. Das heißt, ich stand 10 Meter vom Gebäude entfernt und habe diesen Mayday-Spruch gar nicht mitbekommen. Das heißt, im Gebäude war man abgekapselt von außen und umgekehrt. Das kam auch noch als weitere Erschwernis hinzu.
Wer hat den Hilferuf gehört? Alle anderen Kameraden außer dir?
Der Kamerad, der auf dem Balkon stand, hat es gehört. Und der Drehleiter-Maschinist, also sprich der, der die Drehleiter gefahren ist. Und der hat mir dann zugerufen, Steffen, du musst dich jetzt ausrüsten, wir brauchen dich hier oben. Und somit habe ich dann gesagt, okay, dann machst du jetzt bitte neben dem Drehleiter-Maschinisten auch noch den Abschnittsleiter und ich rüste mich als Atemschutzgeräteträger aus und gehe auch auf den Balkon vor, wo ich ja wusste, dass dort noch jemand steht, der auch einsatzfähig ist und ausgestattet ist.
Der Kamerad, der allein auf dem Balkon zurückgekehrt ist, ist mit den Nerven am Ende. Offenbar gab es ein Missverständnis zwischen den beiden.
Der eine Kamerad ist in das erste Patientenzimmer abgebogen und der zweite hatte wohl in dem Moment vielleicht am Schlauch hantiert oder sowas und hatte das nicht mitbekommen und hat somit dann gleich gedacht, es wäre dem zweiten Trupppartner etwas passiert.
Es geht nochmal gut. Als der zweite Feuerwehrmann aus dem Zimmer kommt, findet er sofort den Schlauch und damit den sicheren Rückweg nach draußen. Nun zwängen Steffen und sein Kamerad sich durch die kleine Öffnung in der Balkontür, tasten sich Schritt für Schritt an der Wand entlang, öffnen ein Patientenzimmer nach dem anderen. Steffen spricht mit den Menschen, macht ihnen klar, dass sie momentan in den Zimmern am sichersten sind. Ein Vater und seine beiden erwachsenen Töchter sollen sich auf den Boden legen, weil schon Rauch ins Zimmer dringt.
Ich habe den Personen dort in dem Zimmer hoch und heilig, so habe ich es wirklich formuliert, versprochen, bitte bleibt in dem Zimmer, ich verspreche euch, wir holen euch hier raus. Die beiden jungen Damen waren sichtlich aufgelöst. Die hatten natürlich auch schon seit geraumer Zeit keinen Strom, weil durch den Brand auch der Strom ausgefallen ist in der ganzen Abteilung. Der Vater, der war sehr ruhig und somit konnte er dann auch noch entsprechend unterstützen. Aber auf dem Boden liegend, weil das Zimmer entsprechend schon auch mit verraucht war, nicht zuletzt durch die Türöffnung. Also in den ersten 3 Zimmern haben wir in Summe 7 Personen angetroffen. Dadurch, dass wir mit dem Funk nicht durchgekommen sind,
immer noch nicht,
konnte ich es nicht kommunizieren. Das war aber auch der Grund, weshalb wir eine gewisse Eile hatten, auch weiter voranzukommen, um zumindest mal, selbst wenn unsere Atemluft dann irgendwann aufgebraucht ist, mal eine vernünftige Lage durchzugeben, was wir jetzt schon erkunden konnten.
Dementsprechend war dir ja auch bewusst, dass wenn dir oder euch beiden im Trupp jetzt was passiert, habt ihr keine Chance.
Tatsächlich war ich etwas optimistischer und habe gesagt, das passiert uns jetzt nicht.
Okay, aber realistisch betrachtet war es so, oder?
Absolut, absolut.
Doch der fehlende Funkkontakt hat eine weitere Folge. Die Kameraden draußen können Steffen nicht erreichen, um abzufragen, wie viel Sauerstoff das Team noch hat. Fällt der Druck in der Pressluftflasche unter ein bestimmtes Level, müssen die Kameraden sofort umkehren. Steffen und sein Kamerad sind auch dabei auf sich selbst gestellt, während sie sich im Flur vorantasten.
Trotz der rechten Handsuche haben wir das vierte Zimmer gar nicht getroffen oder gar nicht gesehen und sind dann, das war das Glück, dass mein Trupppartner ja an dem Strahlrohr stand und der gesagt hat, ich kann das Feuer hören, es muss irgendwo in der Nähe sein. Man muss dazu sagen, der erste Trupp hatte die Wärmebildkamera dabei, das heißt, die hatten wir nicht mehr dabei und konnten uns somit auch nicht an irgendeiner Temperatur orientieren, um das Feuer oder den Brandraum zu finden. Und das war der Moment, wo ich dann beschlossen habe, okay, wir gehen jetzt direkt weiter zum Feuer vor, so weit, wie wir halt entsprechend kommen und vorgehen können.
Warum hattet ihr die Wärmebildkamera nicht mit dabei?
Wir hatten bei uns im Abschnitt keine zweite Wärmebildkamera, weil wir nur eine auf dem zweiten Löschfahrzeug oder das Löschfahrzeug, was uns zur Verfügung stand, eine zur Verfügung hatten. Und somit bestand für uns gar nicht mehr die Möglichkeit, eine zweite in dem Abschnitt mitzuführen. Für den Moment, als wir in den Flur vorgegangen sind. Wir wollten dann weiter zum Brandraum vorgehen und haben dann gemerkt, dass der Schlauch klemmt. Die Kupplung des Schlauches hatte sich nämlich an der Tür mit dem eingeschlagenen Fenster entsprechend verklemmt.
Also weit hinter euch, ne? 20 genau. Meter oder
15
so?
Meter 15 hinter
Meter
uns.
Hinter euch 15 geht Meter. Dieser Schlauch nicht weiter.
Ganz genau. Es hat dann auch schon, bevor wir wieder bis zur Tür zurück waren, entsprechend funktioniert, dass wir den Schlauch nachführen konnten. In dem Kontext hatte ich dann aber leider auch einen Loch im Schlauch wahrgenommen. Das habe ich in dem Moment aber meinem Trupppartner ehrlicherweise verschwiegen, um dort trotzdem nicht in irgendeiner Art und Weise noch mehr Druck aufzubauen ihm gegenüber.
Also ihr hattet noch so viel Wasser im Schlauch, dass es noch gereicht hätte, um abzulöschen, runterzukühlen, was auch immer dann notwendig gewesen wäre, ja?
Ganz genau. Also das war von meiner Erfahrung so einzuschätzen, dass das Loch doch nicht so groß war, dass es uns selbst gefährdet.
Dieses Loch, das zischt dann wahrscheinlich raus, ne? Wie so ein Gartenschlauch, wenn der ein Loch hat, da gibt es so eine kleine Fontäne.
Genau.
Und du sagtest gerade so, dass es euch nicht gefährdet.
Genau, also es hätte ja auch sein können, dass so viel Wasser rauskommt, dass der Schlauch danach schon nicht mehr diese Fülle hat, sondern platter ist. Und dann hätte ich gesagt, okay, dann müssen wir jetzt hier entsprechend abbrechen. Das war aber nicht der Fall.
Ihr ruckelt diesen Schlauch wieder los und geht dann in das Patientenzimmer.
So weit sind wir gar nicht gekommen aufgrund der Hitze, sondern wir sind circa 1,50 Meter, 2 Meter vor dem Zimmer stehen geblieben, weil uns eine so massive Hitze entgegengeschlagen ist. Mein Trupppartner hat dann mit Sprühstößen versucht, den Raum runterzukühlen. Dadurch, dass mir aber im Vorfeld, und da hatte ich einen gewissen Wissensvorsprung ihm gegenüber, wusste ich, dass das Fenster zu dem Zimmer schon geborsten war, weil im Vorfeld mir gesagt wurde, dass die Flammen schon aus dem Fenster schlagen, weshalb ich ihm dann einfach nur zugerufen habe, er soll einfach massiv Wasser in den Raum geben, um die Temperatur runterzukühlen.
Warum würde man sonst mit Sprühstößen vorgehen?
Insbesondere bei einem Zimmerbrand entstehen ja pro Liter Wasser 1600 Liter Wasserdampf. Und der bleibt dann für gewöhnlich im Gebäude und die Temperatur steigt schlagartig an. Bedeutet, die Temperaturen, die vorher ja schon sehr, sehr hoch waren, können dann nochmal enorm höher werden und könnten dann auch durch die Einsatzkleidung durchschlagen.
Du verbrühst dich sozusagen, ne?
Ganz genau.
Okay.
Ich habe ihm gesagt, er soll einfach nur reinhalten, er soll einfach nur Wasser in den Raum geben, um in irgendeiner Art und Weise alles Mögliche abzulöschen, was er von dieser Position, an der wir saßen, entsprechend auch treffen konnte.
Aber hätte da nicht auch dieses Verbrühen ein Thema werden können?
Da wir auf dem flachen Boden lagen, das kaputte Fenster vorhanden war, war der Wasserdampf natürlich dann auch größtenteils durchs Fenster entwichen. Wir haben ja auch von unserer Seite her immer den Rauch aus dem Fenster mit rausgedrückt.
Ich lerne gerade, ihr löscht dann auch im Sitzen?
Im Liegen, auf dem Bauch.
Okay.
Tatsächlich haben wir platt auf dem Boden gelegen, weil es so warm war, so heiß war.
Theresa, ist das bei Innenangriffen, bei denen du dabei warst, hast du es auch schon gemacht? Also liegt ihr dann oder sitzt ihr dann auch? Oder?
Im Liegen hatte ich es jetzt tatsächlich noch nicht. Das ist wirklich Extremfall, weil du ja wirklich dann auch, wenn du ganz schnell zurück musst, hast du natürlich eine Erschwerung zurückzukommen. Ne? Weil wenn du liegst, geht halt schneller. Nicht so schnell wie halt im Knien. Ich hatte es nur im Knien. Ja.
Also jede Menge Wasser in das Patientenzimmer. Sind die anderen Patienten immer noch in den anderen Zimmern?
Die sind noch weiterhin in ihren Zimmern. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen weiteren Trupp, der uns irgendeiner Art und Weise unterstützen konnte, dort wo wir waren.
Jetzt mal ganz blöd gefragt. Inzwischen muss doch auch halb Frankenberg da sein.
Mit das,
diversen Fahrzeugen, mit diversen Kräften. Und trotzdem seid ihr da immer noch zwei Einzelkämpfer mit eine Handvoll Patienten mit einem Feuer, was nicht gelöscht ist, hätte nicht längst zu diesem Zeitpunkt auch Verstärkung da sein müssen?
Ja, war auch dort, aber die Kräfte, dadurch, dass wir etwas abgelegen waren, wurden natürlich auch größtenteils vom ersten Abschnitt in Beschlag genommen. Zu dieser Zeit waren schon 4 Trupps im ersten Abschnitt auf der Suche nach Vermissten bzw. zur Menschenrettung und potenziellen Brandbekämpfung über den Haupteingang in das Gebäude vorgegangen. Die waren aber tatsächlich noch nicht so weit gekommen wie wir, weil die Sicht auch trotz einer Brandabschnittstür und dahinter gegen Null ging. Also auch dort war die Verrauchung massiv, sodass die den Weg gar nicht bis zu uns gefunden hatten zu dem Moment.
5 Minuten können die beiden löschen, dann meldet sich Steffens Kamerad. Er ist dem Feuer am nächsten und kann nicht mehr. Es ist einfach zu heiß. Doch bevor die beiden den Rückzug antreten, hat Steffen eine Idee. Denn er hat eine Fensterscheibe klirren hören.
Und so ein bisschen kannte man ja den Aufbau des Krankenhauses. Und da wusste ich, okay, dort muss irgendwo der Innenhof sein. Was wiederum bedeutete, ich habe einfach die Fenster, die ich dort vorfinden konnte, mit der Axt dann auch entsprechend zerstört.
Alle, die du gesehen hast?
Die 3, die in unmittelbarer Nähe waren, wofür ich aber auch entsprechend aufstehen musste dann.
Um Luft reinzulassen?
Um den Rauch, um die Sicht besser zu machen und auch den Rauch und die Temperatur entsprechend abzuführen. Und daraufhin habe ich dann die Tür geschlossen zum Brandraum und wir sind fast stehend, weil das innerhalb kürzester Zeit enorm die Sicht verbessert hat. Also es war so auf den Knien zurückrobbend und die Temperatur auch schlagartig weniger wurde, den Rückweg angetreten. Wir sind dann auf den Balkon gegangen und haben die weiteren Trupps, die dann zu dem Moment unten am Balkon angekommen waren, im weiteren Verlauf wurden in dem unteren Abschnitt eine Steckleiter gestellt, sodass auf den Balkon gegangen werden konnte. Es wurde eine weitere Person entdeckt, die in diesem Balkonzimmer, wir sind ja über den Flur, aber es grenzte auch noch ein Zimmer direkt an den Balkon, die dort gelegen hat. Die hatte aber nicht einfach im Bett gelegen, sondern die Person hatte vorher, so sah sie zumindest aus, versucht über den Flur zu entfluchten. War tiefschwarz im Gesicht vom Rauch, komplett eingeschwärzt, wenn man so will, und lag nur mit den Füßen aus dem Bad in dem Patientenzimmer am Balkon. Das war im ersten Moment für uns gar nicht wahrnehmbar.
War die noch lebendig?
Ja.
Okay.
Die war noch
lebendig. Habt ihr rausgekriegt?
Genau, die haben wir dann auf den Balkon gebracht und dann über schiefe Ebene über die Drehleiter mit einer Schleifkorbtrage entsprechend auf dem Leitergestell runter haben gleiten lassen. Wie eine Rutsche. Um dann unten die Person an 4 Kräfte, die unten standen, zu übergeben mit der Schleifkorbtrage.
Hattet ihr das Feuer denn jetzt schon gelöscht?
Nein.
Wer löscht dieses Feuer da? Wer ist da noch?
Bis wir dann zurück waren und ich 3 weitere Trupps Gott sei Dank auf dem Balkon sammeln konnte, sind auch von der anderen Seite die Trupps dann so weit, ich hatte gesagt, die Sicht ist schlagartig besser geworden, konnten weiter vorgehen und noch 2 weitere Trupps waren nötig, um das Feuer dann auch endgültig zu löschen in dem Zimmer.
Plötzlich waren dann doch ein paar Leute da.
Glücklicherweise, und ich habe das auch einem Freund von mir gesagt, der ist in einer Nachbarwehr, da ich ihm gesagt habe, ich war noch nie so glücklich, dich zu sehen, weil im ersten Zimmer 1 Person, im zweiten Zimmer 3 Personen, im nächsten Zimmer 3 Personen und die müssen jetzt entsprechend alle raus. Und das geschah dann entsprechend auch über die anderen Wege, also sprich über den Haupteingang, beziehungsweise nur 3 von diesen 7 vorgefundenen Personen wurden dann auf dem Balkon verbracht. Die hätten wir halt auch ohne Schutzkleidung, weil die Temperatur immer noch hoch war, auch gar nicht auf den Balkon bringen können.
Also man muss das splitten, ein Teil über den Balkon, ein Teil über den Flur dann.
Über den Haupteingang.
Genau. Über den Haupteingang, genau. Okay, gut.
Vom Balkon aus, wir haben den natürlich Fluchthauben übergezogen.
Also ich weiß jetzt, was eine Fluchthaube ist, aber vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörer kurz erklären, was so eine Fluchthaube ist. Wie sieht die aus? Was haben wir da für ein Material? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das kann man sich vorstellen wie so eine Tauchermaske, die einen entsprechenden Filter drin hat, um zumindest die gröbsten Partikel und, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise den Restsauerstoff, der im Brandrauch vorhanden ist, so sauber zu halten, dass die Person, die durch einen verrauchten Bereich gerettet werden muss, doch noch halbwegs gute Luft atmen kann, um wenigstens die paar Meter, und meistens sind es ja dann nicht hunderte Meter, sondern wenige Meter, an die frische Luft und aus dem Gefahrenbereich zu führen.
Und auch hier ist, glaube ich, auch so ein kleiner Erklärungsaufwand notwendig für das, für die Patienten oder das Opfer an sich, ne? Weil die sehen erstmal sehr seltsam aus. Die werden unten zugezogen, damit da nicht noch unten drunter was reinkommen kann.
Das Atmen fällt sehr schwer, weil man so einen Atemwiderstand nicht gewohnt ist. Und dann hatten wir ja eine Patientin, die eine Lungenentzündung hatte, die dann trotzdem noch diese Fluchthaube sich hat überziehen lassen.
Steffen sorgt dafür, dass ein Teil der Patienten über den Balkon sicher nach unten gelangt, holt kurz Luft. Dann geht er wieder ins Gebäude.
Weil ich allen Trupps gesagt hatte, ich habe keinen Überblick, wie viele Personen jetzt faktisch gesehen auf der gesamten Station noch in den Zimmern liegen, welche schon gerettet wurden etc. pp. Ich muss auch sagen, ich hatte danach keine Stimme mehr, weil der Funkkontakt nicht bestanden hat und ich alles rufen musste. Also meine Stimme war, glaube ich, das gesamte Wochenende dann nicht so, wie sie eigentlich ist.
Und ich finde es total offen und das hast du ja auch nicht oft, dass auch ein Feuerwehrmann sagt, ich war am Limit oder ich hatte den Überblick verloren. Ich finde es mal schön, dass wir auch das mal thematisieren hier bei uns im Podcast, weil natürlich bist du in erster Linie da in der Dunkelheit, im Rauch alleine und hast vielleicht auch mal Probleme, dass du sagst, mir entgleitet die Situation hier gerade, ich muss mir jetzt zusammenreißen. Das sind ja Gefühle, die hörst du ja ganz selten, die liest du auch nicht in der Zeitung oder im O-Ton im Fernsehen nach dem Feuer. Ne? Also insofern finde ich das ganz wichtig, dass du uns mal auch Einblicke gibst ins Seelenleben sozusagen.
Ein wesentlicher Punkt, den ich damals mal von einem älteren Kameraden mitgeteilt bekommen habe, war, wenn es wirklich sehr, sehr stressig und auch emotional anstrengend wird, stehe still und sammel dich. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es nur 3 Sekunden sind, aber die sich zu nehmen, um sich zu sortieren und vielleicht neue Lösungen zu überlegen, sind elementar.
Das wurde mir beigebracht im AGT-Lehrgang, gerade wenn man irgendwie körperliche Anstrengungen hat und bevor man in Panik gerät. Stell dich hin, sei ruhig, atme 3-mal tief durch und es funktioniert. Und genauso wie Steffen das gerade erklärt hat.
Auch übrigens im richtigen Leben außerhalb der Feuerwehr, ne? Also Feuerwehr ist richtiges Leben, aber auch im normalen, zivilen, ungefährlichen Leben einfach mal durchatmen und kurz nachdenken.
Kann man für alles einsetzen, ja.
So ist es. Das Zimmer, wo es gebrannt hat, das am schlimmsten Betroffene, also nicht nur Rauch, sondern auch Feuer, Hitze und so weiter, war da ein Patient drin?
Ja.
Das heißt, der Mann hat nicht überlebt?
Nein, der hatte keine Chance zu überleben.
Warum das Feuer in dem Zimmer auf der Station ausgebrochen ist, ist mehr als 3 Monate später noch nicht geklärt. Die Bilanz des Brandes? Ein Patient stirbt. Mehrere Menschen werden leicht verletzt. Patienten, Angestellte der Klinik, Feuerwehrleute. Vor allem, weil sie Rauch eingeatmet haben. Mehrere 100 Kräfte sind an dem Abend im Einsatz.
Die Kameradschaft fängt einen immer auf. Jeder erzählt dann so ein bisschen, was er gerade erlebt hat. Auch schon, wenn man gerade weiß, da sind vielleicht noch andere Trupps, die noch weitere Stationen, weil 2 weitere Stationen evakuiert werden mussten. Das heißt, das sind auch nochmal jede Menge Personen, die irgendwo aus dem Krankenhaus rausgebracht werden mussten. Ein Blaulichtmeer vor dem Herren, also wirklich, man hat überall nur noch Blaulicht gesehen, weil sämtliche Rettungsmittel aus dem Landkreis und auch aus angrenzenden Landkreisen alarmiert wurden. Das ist natürlich auch für einen selbst, auch wenn man vielleicht gerade was geschafft hat, was auch kritisch war, trotzdem noch ein Gänsehautmoment. Also mir läuft auch jetzt noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich davon berichte. Aber man redet über das, was man erlebt hat. Man weiß, es ist körperlich anstrengend. Man versucht erstmal etwas zu trinken und versucht das Erlebte dann doch auch darüber zu verarbeiten.
Ihr seid raus, ihr führt schon die ersten Gespräche in der Kameradschaft. Wie viel Uhr haben wir es?
Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass ich gar nicht genau draufschauen konnte, weil ich nicht wusste, wie viel Zeit vergangen war. Aber ich schätze, es müsste so gegen 20 Uhr gewesen sein. Also ich glaube, so die erste Stunde, anderthalb Stunden, die waren, oder in diesem Rahmen hat sich das alles abgespielt, genau.
Was nimmst du aus diesem Einsatz mit? Das Ganze ist jetzt etwa 3 Monate her, war ja erst im vergangenen Oktober. Was nimmst du mit? Was bleibt von diesem Einsatz?
Immer noch Gänsehaut, wenn ich über die ganzen Situationen nachdenke, weil es doch einer der ereignisreichsten und auch körperlich und emotional forderndsten Einsätze war. Auch wenn es gut gegangen ist bei uns, gibt es, glaube ich, dort auch immer Verbesserungspotenzial. Ich meine, jeder in der Feuerwehr und auch den angrenzenden Feuerwehren hat mehr geleistet, als er normalerweise imstande ist. Also man hat wirklich die super hohen Qualifikationen von allen gesehen und die haben alles gegeben, um dort in irgendeiner Art und Weise zum Erfolg zu kommen. Es gibt, glaube ich, für einen selbst jede Menge, was man irgendwo mitnimmt. Zum einen natürlich auch die Dankbarkeit und auch, ich sag mal, die Wertschätzung allen anderen gegenüber. Ich glaube, das ist aber eigentlich so mit der elementarste Punkt für mich, einfach zu sehen, dass man sich auch auf alle zu 100% verlassen kann, wenn es drauf ankommt.
Und es war ein Einsatz, wo nicht alles strikt nach Vorschrift oder Lehrbuch lief. In der Lage musstest du immer wieder neu entscheiden und vielleicht auch mal unkonventionell vorgehen. Ist das auch etwas, was man da nochmal anders beurteilen kann? Ja, es geht halt nicht immer nach Schema F. Du musst manchmal Entscheidungen treffen, um Leben zu retten, die vielleicht nicht ganz korrekt sind, aber die im Nachhinein die einzige Rettung gewesen sind?
Ich glaube, vorhin wurde schon mal Leben in der Lage erwähnt und das ist genau das Problem. Ja, auch ich weiß um die Situation, die man besser machen muss. Aber ich sag mal, in dem Fall hat der Zweck die Mittel geheiligt, wenn man das so sagt. Ich glaube, nur weil wir abgewichen sind, ist es letzten Endes dann auch gut geworden oder alles gut geworden für die Patienten. Ob ich das nächste Mal so wieder entscheiden würde, ich glaube nicht.
Genau, im Nachgang, gerade wenn es um Menschenleben in Gefahr geht, werden viele Punkte oftmals kritisch gesehen. Aber in dem Moment ist es das Bestmögliche, was man eigentlich tun kann. Und wenn der Mensch dann im Nachgang auch noch wirklich überlebt, weiß man, dass man im Endeffekt alles richtig gemacht hat. Auch wenn man abgewichen ist von der Norm.
Schönes Schlusswort, oder?
Ich denke auch.
Auf jeden Fall.
Steffen, schön, dass du da warst. Schön, dass du uns hast so tief einblicken lassen in diesen Einsatz. Und ich kann mir auch vorstellen, für alle Menschen in Frankenberg und vielleicht sogar für die Geretteten, wenn sie sich das jetzt anhören, was eigentlich auf der anderen Seite los war an diesem Tag, hilft vielleicht auch, diesen Einsatz nochmal zu verarbeiten.
Ne? Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, Steffen.
Tja, was für ein Einsatz heute zum Auftakt.
Und wenn ihr uns auch eure spannenden Einsätze schicken wollt, dann schreibt uns eine Mail an meineinsatz@ndr.de.
Wenn ihr noch mehr rund um das Thema Feuerwehr hören wollt, dann könnt ihr schon jetzt in die ARD Audiothek gehen. Da gibt es schon die nächste Folge. Und es geht um Service. Wissen, das Leben rettet. Wir sprechen über Feuerlöscher.
Welchen Feuerlöscher sollte ich eigentlich zu Hause haben und welchen Brand sollte ich auf gar keinen Fall mit der Löschdecke ersticken? Schon jetzt in der ARD Audiothek. Eine Woche später überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir packen euch den Link in die Shownotes. Und wir haben noch einen Hörtipp für euch. In der ARD Audiothek findet ihr auch die 1Live-Reportage Ich bin ein Wunder, wenn die Landstraße fast tödlich ist. 2023 sind 58% aller Verkehrstoten in Deutschland auf Landstraßen gestorben. Oft waren Alkohol, Drogen und Selbstüberschätzung im Spiel. Und in dem Podcast kommen Überlebende, Angehörige, Verursacher und auch Ersthelfer zu Wort. Unter anderem auch Feuerwehrmann Christoph Wilms. Und es geht eben auch um die Frage, wie Ersthelfer mit schlimmen Einsätzen fertig werden. Darum geht es ja auch bei uns hier bei Mein Einsatz immer wieder.
Die 1Live-Reportage Ich bin ein Wunder, wenn die Landstraße fast tödlich ist, gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Alles klar. Schön war's mit euch. Wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.